Deutschlandfunk. Systemfragen.
Ich bin schon ein diskussionsfreudiger Mensch. Also ich versuche dann schon auch meine Meinung zu verteidigen und zu erklären, warum die andere Person vielleicht jetzt nicht den richtigen Gedankengang hat.
Und da ist sie nicht alleine. Da kommt eine komplett andere Meinung daher und schwupps will man sich selbst verteidigen. Nur eine Reaktion von Menschen, die wir in Berlin dazu gefragt haben, war das zu: Warum fällt es uns oft so schwer, andere gegensätzliche Meinungen zu ertragen? Denn darum geht es jetzt in diesen Deutschlandfunk-Systemfragen mit mir, Katrin Kühn. Diskussionsgelegenheiten, Themen, bei denen einem das passieren kann, die gibt es ja reichlich. Aktuell zum Beispiel bei den Ergebnissen der Europawahl. Aber was ist es eigentlich, was einen dann dazu bringt, so zu reagieren? Was läuft da in uns ab, wenn wir auf andere Meinungen stoßen? Schon mal als kleines Teasing vorneweg auf die kommenden rund 20 Minuten. Auch unsere eigene Identität spielt da rein. Und alles ist auch eine Folge ganz bestimmter Abläufe in unserem Gehirn, die uns so reagieren lassen.
Das fühlt sich total komisch an, weil ich im ersten Moment irgendwo auch Wut verspüre, wie man denn sowas von sich geben kann. Scham auch für die Person, weil ich das für mich einfach nicht nachvollziehen kann.
Sicherlich ist das auch so, dass die eine oder andere Meinung überzeugt und ich dann zum Beispiel ins Grübeln komme. Hat derjenige vielleicht recht oder ist da was dran?
Ich meine zwar, ich werde wütend, aber ich versuche da trotzdem irgendwie das zumindest nicht zu zeigen. Also dann, dass man dann schon auch eine sachliche Diskussion führen kann.
Ganz unterschiedliche Reaktionen, vom offenen Zuhören über Fremdschämen bis hin zu unterdrückter Wut. Das hängt sicher auch davon ab, wer das Gegenüber und was das für ein Thema ist. Aber dass da etwas passiert, das ist ganz sicher und das lässt sich sogar messen im Gehirn. Wie, das erklärt uns jetzt Magdalena Schmude.
Unser Gehirn hat sich im Lauf der Evolution darauf spezialisiert, aus der Flut von Informationen, die ständig auf uns einströmen, die für uns bedeutsamsten herauszufiltern. Alle Reize gleich wahrzunehmen, würde zu viel Zeit und Kapazitäten beanspruchen. Für die Vorauswahl wendet das Gehirn verschiedene Strategien an. Eine davon: Es unterscheidet, ob eine Information zu unserem Weltbild passt oder nicht. Der Psychologe Andreas Kappes von der City University of London hat diese selektive Informationsverarbeitung gemeinsam mit Kollegen in den USA untersucht.
Die Frage ist praktisch, kann man im Gehirn Unterschiede sehen, wenn ich jetzt dazu gezwungen werde, Informationen zu verarbeiten, die mir nicht ins Weltbild passen? Und wir haben eine Studie gemacht, wo wir praktisch gucken, wenn die gleiche Person, also jetzt nicht irgendwie unterschiedliche Quellen, wo ich sage, oh, den kann ich nicht vertrauen, den kann ich vertrauen etc. Aber wenn die gleiche Person mir manchmal Sachen sagt oder mit mir übereinstimmt, die gleiche Meinung hat, die ich habe, und manchmal hat diese Person eine Meinung, die nicht mit meiner übereinstimmt.
Bei diesem Experiment lagen jeweils zwei Testpersonen nebeneinander in speziellen Magnetresonanztomographen, die während des Versuchs die Blutströme im Gehirn sichtbar machen. Wo das Blut hinfließt, zeigt an, welche Hirnareale gerade aktiv sind.
Und ich kann jetzt sehen, wie ich darauf reagiere, wenn du mir widersprichst oder wenn du mit mir übereinstimmst. Und was man sieht, ist, dass wenn wir beide übereinstimmen, dann ist sozusagen ein Areal im medialen Frontalgyrus, also medial frontal gyrus, was praktisch sagt, oh, hier ist wichtige Information, ich muss jetzt genau zuhören. Also ich merke, du stimmst mit mir überein und dieses Areal im Gehirn springt jetzt an und verarbeitet genau die Information, die du mir danach sagst.
Der mediale Frontalgyrus oder Gyrus frontalis medialis ist ein Teil des Frontallappens, dem Teil des Gehirns, der unter anderem für vorausschauendes Denken und die Entscheidungsfindung zuständig ist.
Und was man halt sieht, ist, dass dieses Areal im Gehirn die Information nach der Zustimmung genau verarbeitet und dann diese Information dazu benutzt, um unsere Überzeugung oder unsere Handlung danach anzupassen. Also wenn du sagst, ich stimme dir zu und ich bin mir ganz sicher, dass das die richtige Meinung ist. Guck mal, ich habe ganz viel Geld investiert, so messen wir das in unserer Studie. Dann sage ich, oh, okay, gut, die stimmt mir zu, das ist super und die ist sich auch wahnsinnig sicher, dass es richtig ist. Jetzt gehe ich auch voll rein.
Doch diese Reaktion änderte sich komplett, wenn die Aussage des Gegenübers der Meinung der Testperson widersprach.
Und was passiert ist, dass eigentlich nichts passiert. Dieses Areal, was praktisch die Information danach trackt im Medial Frontal Gyrus, die ist jetzt still. Da passiert nichts. Und sozusagen, egal ob du sagst, du bist dir wahnsinnig sicher, dass du richtig bist und nicht falsch bist, oder ob du dir unsicher bist, das Gehirn interessiert sich für diese Information nicht und danach passe ich auch meine Handlung nicht an.
Was die Wissenschaftler dort beobachten konnten, wird auch als Confirmation Bias oder Bestätigungsfehler bezeichnet. Wir nehmen Informationen, die unser Weltbild bestätigen, bevorzugt wahr und blenden widersprüchliche Aussagen lieber aus. Im Gehirn ist dafür aber nicht allein der mediale Frontalgyrus verantwortlich. Zusätzlich sind Regionen im Mittelhirn beteiligt, dem evolutionär ältesten Teil unseres Gehirns. Dort werden eintreffende Informationen zunächst daraufhin bewertet, ob sie positive oder negative Gefühle in uns auslösen. Informationen, die unserem Weltbild widersprechen, lösen eher negative Gefühle aus. Und die vermeidet unser Gehirn aktiv, sagt Andreas Kappes.
Das ist ein Wechselspiel zwischen diesen beiden Regionen. Also wenn ich mir jetzt angucke, warum kommt diese negative Information, wird die nicht verarbeitet, dann scheint ein Signal von diesen tiefer liegenden Regionen zu kommen, oh, hier ist was Negatives. Und die frontalen Areale sagen dann, okay, dann inhibiere ich diese Information. Also es ist jetzt nicht so, dass eine Region sagt, oh, ist negativ und dann das ganze Gehirn abschaltet, sondern es ist ein Zusammenspiel zwischen mehreren Regionen. Aber es wird immer sozusagen angeschoben von mehr tiefer liegenden, evolutionär älteren Regionen, die dann signalisieren und dann unsere evolutionär neueren, mehr frontalen, mehr bewussten Bereiche dann darauf reagieren.
Weil dieses Muster dazu führt, dass wir bei Meinungsverschiedenheiten weniger offen für die Argumente der Gegenseite sind, wird der Confirmation Bias oft negativ gesehen. Dabei könnte der Selbstschutzmechanismus des Gehirns, der dahinter steht, durchaus wichtig für uns sein.
Wenn wir angucken, wer hat denn diesen Bias nicht? Wer hat denn den Confirmation Bias nicht? Wer hatte diesen Bestätigungsfehler nicht? Wer zeigt denn diese Vorliebe für positive über negative Informationen? Wer zeigt die denn nicht? Dann sind das oftmals Menschen, die ängstlich sind und unter Depression leiden. Also ich glaube, dass es sozusagen auch wichtige Funktionen hat, dass die uns sozusagen glücklich und produktiv halten, dass wir selektiv bestimmte Informationen ignorieren, weil das es an uns sozusagen hilft im alltäglichen Leben. Und deswegen gibt es vielleicht auch, weil es unser Wohlbefinden schützt, auch eine gewisse Barriere.
Was passiert in unserem Gehirn, wenn wir auf andere Meinungen stoßen? Wir haben da also tatsächlich Mechanismen, die dafür sorgen, dass wir da nicht so offen sind. Wie bei diesem Sprichwort, zum einen Ohr rein, zum anderen wieder raus am Ende. Und am Ende ist das auch eine Schutzfunktion alles, damit wir uns in einer komplexen, oft negativen Welt selbst irgendwie wohlfühlen können. Und trotzdem gibt es sie ja, die Dinge, die uns aufregen, die unser Kopf also durchgelassen hat, weil der Druck, die negativen Gefühle, weil die vielleicht auch zu groß waren, im Zweifel alles mit einem Tauchgang durch das eigene Weltbild. Aber was genau sind das für Themen, die uns dann so aufregen? Solche haben uns die Menschen in Berlin gesagt.
Bestimmte Meinungen zum Thema Feminismus und auch vermehrt in letzter Zeit zum Thema Demokratie.
Das ist jetzt egal, ob es um Ausländerpolitik geht, um Europa, das Thema Rechtsradikalismus, speziell in Deutschland, auch in Europa.
Ich denke da zum Beispiel jetzt an meinen Partner, ja. Also wir haben eine sehr harmonische Beziehung, aber wenn es um das Thema Politik geht, sind wir manchmal dann doch anderer Meinung.
Zum Beispiel das Thema Gendern, wenn ich merke, da ist eine Person, die zum Beispiel sagt, okay, ja, sie versteht nicht, warum man gendern sollte.
Aber auch so Themen wie den Benzinpreis, der ja auch gerne zu erhitzten Gemütern führt.
Was sind das bei diesen Themen für Muster? Was triggert uns, warum ganz besonders? Damit hat sich Sven Kästner für diese Deutschlandfunk-Systemfragen beschäftigt und wir sind hier zusammengeschaltet, Sven in Berlin und ich in Köln. Und Sven, das waren jetzt ja gerade schon ganz bestimmte, ja auch politische Themen in den Beispielen, also Migration, Rechtsradikalismus, Gendern, oder? Das ist nicht zufällig so, oder?
Nein, ist es nicht, weil bestimmte Themen aus Politik und Gesellschaft, die triggern viele Menschen eben besonders. Ja. Damit haben sich die Berliner Soziologen Steffen Mau, Thomas Lux und Linus Westhäuser beschäftigt in ihrem vielbeachteten Buch Triggerpunkte. Wir haben darüber hier in den Systemfragen ja auch schon berichtet im vergangenen Oktober. Für unsere Frage heute ist es aber nochmal wichtig, denn die drei haben bestimmte Merkmale der Triggerpunkte gut beschrieben. Diese, die liegen zum Beispiel an Reiz- und Spannungszonen in der Gesellschaft, wie es die Soziologen nennen, und dort wird plötzlich nicht mehr sachlich diskutiert.
Und warum wird da gerade dann plötzlich nicht mehr sachlich diskutiert?
Weil diese Triggerpunkte, was ja letztlich bestimmte Themenfelder, bestimmte Meinungen darin sind, weil die tiefe moralische Überzeugungen und das moralische Selbstverständnis vieler Leute verletzen. Das hat Potenzial zur Emotionalisierung, was starke Reaktionen hervorruft. Und das haben wir ja eben in dem Beitrag von Magdalena auch gehört, dass unser Gehirn die Dinge, die nicht in unser Weltbild passen, eigentlich gerne unterdrücken mag. Also insofern ist eine starke Reaktion nicht verwunderlich. Und diese Triggerpunkte, die funktionieren übrigens ganz unabhängig von der politischen Einstellung.
Warum? Warum funktionieren die da ganz unabhängig von?
Ja, das Mercator-Forum Migration und Demokratie an der TU Dresden, das hat vergangenes Jahr gesellschaftliche Spaltungstendenzen untersucht, dafür 20.000 Menschen in 10 europäischen Ländern befragt. Und ein Ergebnis gibt so einen Hinweis darauf. Hierzulande lehnten Anhänger von AfD und Grünen am stärksten andere Meinungen ab.
Und dann explodiert es manchmal bei ganz bestimmten Themen, wo man sich schon fragt, ha, warum fällt uns das gerade da so schwer, den anderen zuzuhören? Also nur ein Beispiel vielleicht, soll Fleisch auf den Grill oder nicht?
Ja, weil es eben nicht nur um die ganz großen Themen geht, sondern die vielen kleinen Aspekte darin, die reflexhaft Ablehnung bei vielen Leuten auslösen. Gründe dafür, und jetzt beziehe ich mich wieder auf Steffen Mau und Co., die Leute fühlen sich in ihrem Gerechtigkeitsempfinden verletzt oder sie fürchten, dass alles außer Kontrolle gerät. Also zum Beispiel, was, wenn das jetzt überall so sein soll, dass ich kein Fleisch mehr essen darf? Die Soziologen sprechen von Entgrenzungsbefürchtungen. Bedeutet, das eine Ereignis wird als nur ein Glied in der langen Kette von Zumutungen gesehen. Oder, noch ein Punkt, Menschen sind empört, weil der Staat angeblich ein bestimmtes Verhalten von ihnen verlangt. Beispiele dafür wären, wir erinnern uns an die Vorschläge für einen Veggie Day oder auch das Gebäudeenergiegesetz. Für manche ja gefühlt der lange Arm der Regierung in ihren Heizungskeller.
Und dann fallen bestimmte Gründe, also Informationen, Fakten, Studien, die fallen dann hinten runter. Also zum Beispiel, dass eine bestimmte Ernährung auch gesünder sein kann.
Genau, es bleibt ein Aufregerthema, weil eben die eigene Meinung immer bestimmt wird von zwei Dingen. Der eigentlichen Tatsache und den Werten, die einem wichtig sind. Eine Tatsachenfrage ist das, was real, Wissenschaftler sagen, was deskriptiv der Fall ist. In unserem Beispiel, Ernährung mit zu viel Fleisch kann krank machen, intensive Tierhaltung schädigt Umwelt und Klima. In den Wertefragen, wissenschaftlich den normativen Fragen, da geht es darum, was gut oder schlecht ist, was erlaubt oder verboten ist, was mir in meinem Leben vielleicht auch bisher wichtig war.
Und am Ende wird das oft gar nicht so getrennt, die Fakten und das, was uns wichtig ist.
Ja, genau. Man kann natürlich über Tatsachen und auch über die Werte streiten. Schwierig wird's, wenn beides zusammengerührt wird und beziehungsweise nicht mehr getrennt wahrgenommen wird. Manche sehen genau darin ein Problem, der Philosoph David Lanius zum Beispiel. Er forscht am Karlsruher Institut für Technologie und zwar daran, wie öffentliche Debatten verbessert werden können. Und seine Beobachtung ist, dass Tatsachen- und Wertefragen im öffentlichen Diskurs zumindest nicht mehr so getrennt werden.
Es ist sicherlich zu beobachten, dass eine Reihe von Fragen, die früher mehr oder weniger implizit als Wertfragen diskutiert wurden, jetzt in diese Ebene der Tatsachenfragen verlagert werden. Und zwar, dass diese Streitpunkte, die ja immer da sind in der Demokratie und auch ganz wichtig sind in der Demokratie, dass die dann nicht mehr auf der Wertebene ausgehandelt werden, sondern dann auch auf einer Tatsachenebene.
Ja, und Werte bestimmen ja unser Weltbild. Und da schließt sich dann der Kreis zur effektiven Arbeitsweise unseres Gehirns.
Genau, das passt also ziemlich gut schon zusammen mit dem, was wir vorhin gehört haben, dass schon da in unserem Kopf das Sortieren anfängt, was zu unserer Weltsicht passt und was nicht. Sven, danke schön bis hierhin schon mal. Und wenn ich jetzt alles nochmal zusammenfasse, unser Kopf sortiert schon vor. Wir alle rennen also ziemlich vorgefiltert durch die Welt. Und wenn uns dann etwas triggert, dann sind das vor allem Themen, wo wir andere Werte und Einstellungen haben. Und Kuddelmuddel gibt's dann zusätzlich, wenn hier Informationen, Fakten und eben diese Werte, was wir für richtig und wichtig halten, vermischt werden. Wenn es dann aber knallt, worauf kommt es da an beim Streiten? Ein Projekt dazu, das heißt Streitkultur. Der Name ist auch ein Wortspiel. Der letzte Teil, das wird geschrieben wie Tour, weil in dem Projekt Psychologinnen und Psychologen der Universität der Bundeswehr durchs Land touren mit einer Kamera und Menschen befragen, wie sie streiten. Die Aufnahmen, die analysieren sie dann, denn in genau diesem Wissen stecken auch Tipps, wie man Konflikte besser lösen könnte. Sven Kästner hat mit Projektleiter Matthias Jauders gesprochen auch und einige Beispiele für Streit über private und gesellschaftliche Themen gesammelt.
Mit Streitkultur wollen wir erreichen, dass im besten Fall die Streitkultur in Deutschland ein klitzekleines bisschen besser wird.
Dafür touren wir mit unserem extra umgebauten Mediatruck quer durch Deutschland, um mit euch übers Streiten und eure persönlichen Erfahrungen zu sprechen.
Da fängt es ja an im Kleinen, gell? Bis ins Große.
Wir haben jetzt mehr Erfahrungen in den unpolitischen privaten Konflikten.
Projektleiter Matthias Jauders, Psychologieprofessor an der Bundeswehr-Universität München.
Was in der Regel passiert ist, dass es dann zu einem Austausch, zum Schlagabtausch, kann man sagen, auf der Sachebene kommt. Das heißt, es werden Argumente hin und her geschoben und man sucht sozusagen denjenigen, der da Recht hat.
Mein Partner nimmt sich eine Tasse, macht sich Tee und geht auf die Couch oder zum Schreibtisch oder auch ans Bett und da steht die Tasse dann tagelang.
In der Regel kommt es dann aber nicht zu einer Einigung sozusagen. Das bleibt dann einfach so ein Hin- und Her-Geschiebe.
Dann sage ich halt, Peter, die Tasse steht noch am Bett. Ja, ich räume sie gleich weg. Und dann sagt er auch manchmal, ja, ich will nicht von dir so bevormundet werden.
Um da rauszukommen, geht es letztlich um einen Klärungsversuch, um Verständnis zu schaffen. Warum ist dir das wichtig, was du willst? Warum ist mir das wichtig, was ich will? Dass wir würden dann sagen, runterkommen von der reinen Sachebene hin in die tiefen Struktur. Da liegen dann so Dinge wie Emotionen, Bedürfnisse, Werte. Und wenn wir die kennen, dann haben wir eine viel bessere Basis, um den Konflikt dann eben langfristig beizulegen.
Wie soll ich das? Hat auch mit Wertschätzung zu tun, würde ich sagen. Oder Respekt. Das hat eigentlich mehr mit den Gefühlen zu tun, als anstatt mit der Tasse.
Wir müssen, ob nun gesellschaftliche Konflikte oder private Konflikte, wenn man es ganz einfach zusammenfassen will, weg von der Sachebene, weg von dem Rechthaberei-Ding und verstehen, dass Konflikte durch tiefere Dinge den Nährboden finden. Jetzt sind wir seit kurzem dabei, ganz direkt auch über gesellschaftliche Konfliktthemen zu sprechen.
Wie sie fast täglich in Talkshows verhandelt werden.
Niemandem das Mund, der Mund verboten werden. Ja. Jeder kann weiter äußern, was er will.
Ja, wäre schlimm, wenn das anders wäre,
schlimm.
Das Thema so Rechthaberei auf der Sachebene diskutieren, das haben wir eben auch gerade so bei politischen oder gesellschaftlichen Konflikten ganz häufig, so typische Stammtischgespräche über das Gendern, über, was weiß ich, E-Mobilität, dass wir so denken, es geht darum, Argumente auszutauschen und am Ende rauszufinden, fast so durch eine deduktive Argumentation oder durch empirische Befunde, das ist jetzt richtig und dann schließt euch doch alle an.
Genauso wie Jungs zum Beispiel auch mit Glitzer und Ponys total glücklich sein können. Aber das wird ihnen zum Beispiel ja auch vorenthalten, dadurch, dass
also
die Geschlechterstereotype gepresst
werden. Also bei uns zu Hause wird es niemandem vorenthalten, weil die auch zusammen in einem Kinderzimmer sind.
Wenn ich sage, ich bin für das Gender, dann ist das nicht nur auf der objektiven Ebene so ein Ding, weil mich gewisse Argumente dahin gebracht haben, sondern das führt auch dazu, dass ich mich zu manchen Gruppen eben automatisch zugehörig fühle und eben auch zu manchen Gruppen eine Ablehnung damit zeige. Das heißt also, durch diese Meinung entsteht Identität.
Wenn Sie Politiker sagen, wenn Sie Studenten sagen, dann denken Sie in der Regel nur im männlichen Bereich.
Also ich kenne keine Frau und keinen Mann, der jemals bei dem Studentenwohnheim nur an Männern gedacht hat.
Wenn jetzt eine andere Meinung auf uns trifft, dann droht quasi eine Gefährdung der Identität auf Gruppenebene. Aber auch auf Ebene der eher individuelleren Identität, weil meine Meinungen letztlich die Eisbergspitze davon sind, was mir im Leben allgemein wichtig sind. Welche Werte, welche Bedürfnisse ich habe. Und da kommt eben auch sowas dann ins Wanken.
Wenn es der Lesben- und Schwulenverband ist, der sagt, Alice Schwarzer liegt falsch, schmerzt das besonders? Oder ist,
nein,
sagst du dir,
Entschuldigung, nee, nein, überhaupt nicht.
Der Psychologe, die Psychologin sitzt da und sagt, okay, verstehe ich das richtig? Ist das so? Fragt nach, lässt den Leuten Raum, sich selbst zu erklären. Und wenn wir das im Umgang mit Konfliktsituationen, im privaten, aber auch auf der gesellschaftlichen Ebene, ein bisschen mehr tun würden, wirklich Interesse zu haben daran, warum die andere Seite diese Meinung vertritt, dann wäre das ein komplett anderer Umgang.
Ein bisschen mehr Interesse haben, warum die oder der andere denn so eine Meinung hat, sagt Psychologe Matthias Jauders vom Projekt Streitkultur, dann wäre schon einiges gewonnen. Und wahrscheinlich wäre auch einiges gewonnen, wenn wir uns dazu noch klar machen, auch unser Kopf, unser Gehirn drängt uns dazu, vor allem das aufzunehmen, was wir gut finden und anderes nicht so. Wir haben da auch nochmal den Psychologen und Hirnforscher Andreas Kappes gefragt von der University of London, worauf käme es also an? Und er sagt, den gemeinsamen Nenner zu finden, statt direkt in die Konfrontation zu gehen.
Wir haben jetzt hier ein Gespräch, die andere Person stimmt mir auf dieser einen Ebene nicht zu, aber was ist denn das höher geordnete Motiv? Vielleicht kann ich da zustimmen, um einflussreich zu bleiben. Und das ist, glaube ich, so eine Lektion, die sozusagen unsere Gehirndaten uns geben, ist, dass man halt vorsichtig sein, wenn man Leute vor den Kopf stößt. Also wenn ich mir praktisch versuche, eine Übereinstimmung mit der anderen Person zu finden, dann ist die andere Person nicht mehr so bedrohlich und dann kann ich das auch sozusagen, diese Informationen leichter verarbeiten. So, das wäre eine Sache, die hilfreich sein kann.
Und dazu noch entdecken, wenn manche Menschen mit Fakten um sich schlagen, obwohl es eigentlich um unsere Einstellungen geht. Das waren sie, die Systemfragen zu. Warum fällt es uns eigentlich manchmal so schwer, andere Meinungen zu ertragen? Und wer jetzt dazu noch mehr hören möchte, da empfehle ich gerne nochmal unsere Sendung aus dem Oktober. Eine Diskussion auf der Frankfurter Buchmesse war das. Triggerpunkte, was steckt hinter aufgeheizten Debatten, heißt die Folge. Zu finden auch in der Deutschlandfunk-App unter Systemfragen. Das Team hinter dieser Sendung, das waren Sven Kästner, Magdalena Schmude und ich eben, Katrin Kühn. Und wir sagen danke fürs Zuhören.